Freue mich wieder, euch zu sehen. Spontanität, stelle ich fest, in meinem Leben ist alles. Ich habe eine Geschichte für euch. Da warst du damals nicht da, da warst du krank. Könnt ihr euch an den Frederik erinnern? Wisst ihr, wer der Frederik war? Wer war Frederik? War die Maus. Und die Maus hat ja eine große Familie. Und diesmal haben die Mäuse Besuch aus einem ganz fernen Land. Und die Maus erzählt ihnen, wir feiern immer Karneval. Wisst ihr, was Karneval ist? Das wussten die Mäuse auch nicht. Karneval, was ist das denn? Wisst ihr, was Fasching ist? So ähnlich wie Fasching. Man zieht Kostüme an, man verkleidet sich und dann ist man plötzlich jemand anders. Boah, sagen die Mäuse, das klingt ja voll cool. Fasching, Karneval. Das machen wir mal. Würdet ihr das auch gerne mal machen? Verkleiden? Nee. Also, die Mäuschen fangen an. Der eine bastelt sich aus Blättern einen Löwenkopf. Der andere bindet sich ganz viele dicke Seile um den Bauch, damit er dick aussieht wie ein Monster. Und der eine, was könnte der für ein gefährliches Tier sein? Fällt dir ein gefährliches Tier ein? Nein. Der eine verkleidet sich als Wolf. Ist das gefährlich? Ja. Ja. Und einer sagt, ich bin ein Drache. Was machen denn so viele gefährliche Tiere miteinander? Habt ihr eine Idee? Meinst du, die kuscheln? Gefährliche Tiere kuscheln miteinander? Nee, die kämpfen. So, und die eine kleine Maus, die hat so überhaupt keine Idee. Was mache ich denn? Da findet sie einen Farbeimer und da hängt sie ihren Schwanz ein und sagt, ich bin die Maus mit dem grünen Schwanz. Und jetzt geht's los. Jetzt wird Karneval gefeiert. Und die Mäuschen, die kämpfen miteinander. Der eine faucht wie ein Löwe. Mach mal wie ein Löwe. Oh, Feigling. Macht. Weißt du, wie der Wolf macht? Rauchen. Was wisst ihr denn? Wie macht denn ein Wolf? Keine Ahnung. Habt ihr schon mal ein Märchen, der heult den Mond an? So. Und dann geht's in dieser Mäusehöhle ganz schön zur Sache. Die kämpfen miteinander und greifen sich an. Und das wird richtig ungemütlich. Die verstecken sich und plötzlich kommt einer und macht Wah! Und irgendwann klingelt's an der Pforte und macht, was ist denn bei euch los? Seid ihr alle durchgeknallt? Bei euch faucht's und ihr streitet und ihr kämpft miteinander. Die Mäuschen hatten ganz vergessen, dass sie eigentlich Mäuschen sind. Die waren gar nicht mehr nett zueinander. Die waren nur noch gefährlich. Macht es Spaß auf Dauer, immer gefährlich sein? Nee, überhaupt nicht. Und dann haben sie festgestellt, das war am Anfang ganz lustig, aber auf die Dauer war das anstrengend und wir waren überhaupt nicht mehr nett zueinander. Und dann waren sie einig der Meinung, Karneval ist blöd. Und dann haben sie ihre Masken, alles, was sie gebastelt haben, wieder abgelegt und waren wieder Mäuschen. Nur eine Maus, die hat was behalten. Habt ihr noch eine Idee, was die behalten hat? Genau, den grünen Schwanz hat die behalten. Und dann kam wieder mal Besuch und dann sagten die eine Maus zu der Maus mit dem grünen Schwanz, sag mal, warum hast du denn den grünen Schwanz? Oh, sagte, erinnere mich bloß nicht daran. Dieser grüne Schwanz erinnert mich immer daran, wie dumm wir waren. Wir haben Karneval gefeiert. Und das war letztendlich gar nicht mehr lustig. In der Bibel gibt's einen Spruch. Also das ist jetzt nicht die Bibel, die habe ich da nur drauf. Da steht in Sprüche 13, Vers 20. Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du nur dir selbst. Also, was ich damit sagen will, nicht alles, was andere machen, ist immer gut für uns. Manchmal sollten wir wirklich überlegen, ob das, was andere tun, gut ist. Und wir sollten vernünftig sein. Vernunft ist nicht immer so schön. Aber wenn man unvernünftig ist, schadet man sich selbst. Deswegen macht nicht alles mit, was alle anderen Kinder machen, und sagt auch mal Nein dazu. Das wünsche ich euch und wünsche euch heute noch einen schönen Sabbattag. Okay? Das war's. Dann dürft ihr gehen.
Bevor ich überhaupt anfangen kann, muss ich mich zuerst bei euch entschuldigen, weil irgendwie, ich sollte, glaube ich, im Dezember hier sein. Und das ist irgendwie in meinem Kalender gar nicht aufgetaucht. Und da habe ich euch leider im Stich gelassen, weil das irgendwie mit meiner Terminplanung durcheinander gekommen ist. Also bin ich auf eure Vergebung angewiesen von vornherein. Gut. Ich möchte euch einladen, dass wir heute miteinander ein paar Texte anschauen über Binden und Lösen. Binden und Lösen. Es gibt in der Bibel immer wieder so Texte, die wir ein bisschen so hervorheben oder es ist kulturell hervorgehoben. Es wird wichtig für uns, weil wir den Texten mehr Bedeutung geben als anderen. Und dann sehr oft ist es dann so, dass kulturell auch die Bedeutung dieser Texte dann verzerrt wird und bedeuten dann was ganz anderes, als was sie eigentlich bedeuten. Und wenn wir wissen wollen, was die eigentlich bedeuten, dann müssen wir immer zurück zum Text gehen und sehen, was heißt der Text eigentlich. Und dafür müssen wir schauen, was sagt die Bibel über dieses Thema. Wie wird denn das in der Bibel verwendet? Nicht, was meinen wir damit? Und dann kriegen wir ein ganz anderes Bild davon, was Gott eigentlich will. Ich möchte euch einen solchen Text zeigen. Und ich bin sicher, ihr kennt den. Geht mit mir nach Matthäus, Kapitel 16. Und da lesen wir in Kapitel 16 im Vers 19. Und ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Das kennt ihr, ne? Also, binden und lösen. Was heißt das? Es kommt darauf an, wen man fragt, ne? Also, wenn ihr die Katholiken fragt, dann wissen die ganz genau, was das heißt. Das heißt, die Kirche hat Autorität zu entscheiden, und die Entscheidungen der Kirche gelten auch im Himmel. Das ist, was es heißt. Gut. Jetzt könnt ihr euch Gedanken darüber machen, was das heißen könnte. Was heißt das denn? Was im Himmel binden, was ihr auf der Erde bindet, werdet im Himmel gebunden, was auf der Erde lösen wird, wird im Himmel gelöst sein. Was ist das? Und wir können uns natürlich selber Gedanken machen und denken, ich meine das. Oder wir machen das, was die Bibel uns vorschlägt, und wir schauen uns die Bibel selbst an und was sagt die Bibel dazu. Wie wird das Binden und das Lösen in der Bibel denn verwendet? Worüber spricht die Bibel dort? Und was wird uns dort für ein Bild gezeichnet? Ja. Und dafür lade ich euch ein, geht mit mir in die Psalmen. Gehen wir gleich in Psalm 2. Und dann fangen wir an, damit uns ein bisschen im Alten Testament anzuschauen, wie wird denn überhaupt das Binden und das Lösen in den Psalmen angesprochen. Und ich lese gleich vom Vers 1 im Psalm 2. Warum toben die Heiden und reden die Völker vergeblich? Die Könige der Erde stehen zusammen und die Fürsten verabreden sich wider den Herrn und wider seinen Gesalbten. Wir wollen ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der Himmel, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet ihrer. Also hier haben wir das auch. Irgendjemand sagt, wir wollen die Bande zerreißen, die Fesseln von uns werfen. Wer sagt das? Wer sagt, wir wollen die Fesseln zerreißen? In diesem Text. Die Könige der Erde, ja? Die fühlen sich unterdrückt. Von wem? Von wem genau? Von Gott, versteht ihr uns, von seinem Gesalbten. Das ist, wir müssen verstehen, da ist irgendwie eine Spannung da zwischen den Königen der Erde und Gott und sein Gesalbter. Und die Könige der Erde verspotten Gott und seinen Gesalbten und sagen, wir werden seine Bande zerreißen und er unterdrückt uns nicht mehr. Wir machen jetzt, was wir wollen. Ihr könnt euch die Welt mal anschauen und mal schauen, ob das stimmt. Ich denke, wir können das sehr gut sehen, dass die Könige der Erde tatsächlich versuchen, irgendwie Gott zur Seite zu schieben und seine Befehle zu missachten, was anders zu tun, als das, was er uns gesagt hat durch seinen Gesalbten. Und Gott und sein Gesalbter werden immer unbeliebter. Du kannst den Koran zitieren, aber du kannst nicht die Bibel zitieren im Fernsehen, sonst bist du zu religiös. Seltsam, ne? Aber das ist die Kultur, wo wir sind. Warum? Hier sagt es der Text, warum? Die Könige der Erde mögen Gott nicht. Also, das ist eine Art, wie das hier heißt. Und ihr seht hier, die Bande zerreißen heißt, jemanden zu befreien irgendwie, weil die fühlen sich gefangen, versteht ihr? Die fühlen sich unterdrückt und sie wollen sich befreien. Also zerreißen ist befreien. Oder lösen im Neuen Testament. Es kommt nur darauf an, aus welcher Sprache übersetzt wird. Aber der Kontext ist derselbe. Es hat irgendwas mit Unterdrückung zu tun und gebunden sein und dann wird man freigelassen, richtig? So, jetzt schauen wir uns den nächsten Text an. Jeremia 30. Jeremia, Kapitel 30. Und wir schauen uns dort an, ab Vers 7. Wehe, denn groß ist dieser Tag. Keiner ist ihm gleich und eine Zeit der Angst ist es für Jakob. Aber es soll daraus errettet werden und es soll an jenem Tag geschehen, spricht der Herr der Herrscher, dass ich sein Joch auf seinem Hals zerbrechen und seine Bande zerreißen, also dass Fremde ihn nicht mehr knechten sollen. Selbes Bild. Was heißt hier das Zerreißen der Bande? Irgendwie ist das Volk Gottes unterdrückt, ja? Und Gott verspricht an dem Tag, werde ich euch befreien. Also was heißt das? Befreiung. Ja, es ist Befreiung von irgendetwas. Irgendwas wird befreit. Irgendjemand, der gebunden ist durch irgendwas oder irgendwen, wird befreit und dann ist er frei. Das Volk Israel hier in dieser konkreten Situation ist gebunden. Von wem? Wer weiß, wann Jeremia unterwegs war? Jeremia, als die Juden nach Babylon zurück müssen, ja, da ist Jeremia unter ihnen und er spricht zu ihnen über dieses Thema. Seid gefangen, aber es wird wieder der Tag kommen, und wenn Gott euch befreit. Ja, und der Tag ist auch gekommen und sie sind frei gewesen, aber nicht alle wollten gehen. Ist auch ein interessantes Thema. So, das heißt, ihr seht wieder dasselbe Bild. Wir haben das Bild, das Zerreißen der Bande heißt irgendwie, jemand wird frei gemacht. Der war gefangen vorher irgendwie und jetzt ist er frei. Ja. Hesekiel, Kapitel 13. Anderes Beispiel. Hesekiel, Kapitel 13, Vers, der Schluss des Kapitels, ab so Vers 20 so. Darum spricht Gott der Herr also, siehe, ich will an eure Binden, mit welchen ihr die Seelen fangt wie Vögel. Ich will sie euch von den Armen reißen und die Seelen, welche ihr fangt, freilassen wie Vögel. Und ich will eure Kopfüberwürfe zerreißen und mein Volk aus eurer Hand erretten, dass sie hinfort nicht mehr als Beute in eure Hand fallen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Das ist ein interessantes Bild. Hier sagt er, ich will an eure Binden. Gibt es irgendwas, was die Leute bindet? Und was bindet es genau? Weil hier wird es genau gesagt, was es bindet. Es bindet nicht irgendwie physisch. Du bist ja frei, du kannst dich ja bewegen, oder? Aber auch heute, wenn wir die Welt heute mit Verstand anschauen, dann muss man sich die Frage stellen, wie frei sind wir? Was dürfen wir tun und was dürfen wir nicht tun? Und wie werden wir gebunden? Da kommt keiner und bindet dich, oder? Wie wirst du gebunden? mit irgendwelchen Binden, die deine Seele binden. Versteht ihr das? Das ist, was der Text sagt. Irgendwie wirst du in der Seele gebunden, in deinem Kopf. Irgendwas passiert da und dann bist du gebunden. Irgendjemand bindet dich. Und Gott sagt, ich nehme diese Binden auch weg. Die sind alle weg. Und dann bist du frei. Hast du dich schon mal so gefühlt, als hält dich irgendwas zurück? Wenn man das alles durchlebt und dann fertig ist damit, dann meistens stellt man nachträglich fest, man hat sich selbst zurückgehalten. Irgendein Denken war falsch, irgendein Verständnis war falsch und das hat mich zurückgehalten. Und das war so. Aber stellen wir immer nur nachher fest, ne? Immer nur nachher. Aber hier verspricht Gott, dass er alles, was uns zurückhält, alles, jeder von uns, das nimmt er weg, diese ganzen Binden. Und auch hier haben wir wieder dasselbe Bild. Irgendwie sind wir gefangen gehalten von irgendetwas und dann wird etwas gelöst und dann sind wir frei. Das ist das Bild. So. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Psalmen und dann schauen wir uns zwei Psalmen an und dann schauen wir uns das Neue Testament an, was das Neue Testament dazu sagt. Weil es ist ein sehr interessanter Kontext. Ihr seht also, jeder Text, den wir gefunden haben, der diese Worte verwendet, hat irgendwas mit einer Gefangenschaft oder irgendeiner Unterworfenheit oder Kontrolle zu tun und die wird dann gelöst und dann ist man frei. Habt ihr das gesehen? Schauen wir jetzt uns Psalm 105 an. Also gehen wir in die Psalmen. Und zwar Psalm 105. Und dort schauen wir Vers 20 an. Oder nee, schauen wir ein bisschen davor. Hier wird eine Geschichte erzählt. Lest mit mir ab Vers 15. Tastet meine Gesalbten nicht an und tut meinem Propheten kein Leid. Und er rief eine Hungersnot herbei über das Land und zerschlug jede Stütze an Brot. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef war zum Sklaven verkauft. Sie zwangen seinen Fuß in einen Stock, seine Seele geriet in Fesseln. Auch hier ist die Seele gefangen, merkt ihr das? Und dann geht's weiter. Bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf, also Gottes Wort, und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Wen denn? Wer ist geläutert? Josef. Der König sandte ihn und befreite ihn, der die Völker beherrschte, ließ ihn los. Wer hat ihn losgelassen? Der Text sagt, Gott hat ihn losgelassen, nicht der Pharao. Der die Völker beherrscht, hat ihn losgelassen. Nicht der das Volk Ägyptens beherrscht. Also Gott hat ihn losgelassen. Also auch hier haben wir dasselbe Bild. Irgendwie der Josef ist im Gefängnis, ja? Und dann wird er losgelassen. Er setzte ihn zum Herrn über sein Haus und zum Herrscher über alle seine Güter. Das ist ein Bild, was wir hier haben, weil es ein Bild, ein Hinweis auf Jesus ist. Jesus ist gefangen. Wo ist Jesus gefangen, bitte? Wo ist Jesus gefangen? In welchem Gefängnis war Jesus? Es wird sogar im Neuen Testament erwähnt, dass er zu den Gefangenen gegangen ist und mit denen gesprochen hat. Welche Gefangenschaft ist das? Wir haben es bei der Lektion besprochen, gell? Was ist das große Problem, was nur Jesus lösen konnte? Das war der Tod. Das ist unsere Gefangenschaft. Das ist unsere Kette. Du kannst machen, was du willst. Du kannst treu sein, du kannst brav sein, du kannst alles richtig machen. Du wirst trotzdem älter und dann wirst du sterben. Das war's. Diese Gefangenschaft hat Jesus auf sich genommen, obwohl er es nicht verdient hatte. Und was hat er dann gemacht? Er ist befreit worden aus dieser Gefangenschaft und hat das Leben erhalten. Und jetzt ist er frei. Und nicht nur das, der König hat ihn erhoben und über alles gesetzt. Das könnt ihr alles in Offenbarung Kapitel 4 und 5 nachlesen. Er ist erhoben worden und über alles gesetzt worden. Ja? Das Lamm, das geschlachtet wird. Das geschlachtet ist, das erhoben wird und über alle gesetzt wird. Das ist das Bild. Das heißt, die haben hier ein prophetisches Bild, aber es ist ein Bild von irgendwie ist da jemand gefangen und dann wird er frei. Und die Fesseln, dieses Binden, das hat irgendwas mit Kontrolle zu tun. Ne? So. Psalm 107, also zwei Psalmen weiter. Wenn ihr dann lest mit mir, Vers 10 weiter. Die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden im Elend und Eisen. Also irgendjemand sitzt in Finsternis und im Dunkel, weil sie den Geboten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet haben. Warum sind sie gefangen? Weil sie Gottes Gebote missachtet haben, sind sie gefangen. Ja, und jetzt geht's weiter. So dass ihr Herz durch Strafe beugte, dass sie da lagen und ihnen niemand half. Da schrien sie zu dem Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten und führte sie aus der Finsternis und Todesschatten heraus und zerriss ihre Bande. Also du läufst durch dein Leben durch, du lebst ohne die Gebote Gottes zu berücksichtigen, dadurch wirst du Gefangener von was? Wer nimmt dich denn gefangen, wenn du sowas machst? Irgendjemand eine Idee? Satan. Wir haben eine sehr schöne Geschichte in der Bibel über genau das Thema. Simson. Ihr erinnert euch an Simson, ja? Und er hat sich eine Frau geholt, die so doppelzüngig war, wie es nur geht. Aber die hat er halt gemocht, die hat ihm gefallen. Ne? Und seine Eltern haben gesagt, die ist nicht gut für dich. Und der hat gesagt, die will ich aber. Naja, dann hat er sie genommen. Und die hat ihn an die Philister verraten für Geld. Wiederholt an die Philister verraten für Geld. Und er hat sie so geliebt, dass er sich nicht zurückhalten konnte und hat trotzdem ihr alles gesagt. Na, und wie ist er gefangen worden? Zuerst haben sie es so versucht, ihn zu binden, dann so und dann so und dann so und dann haben sie ihn gebunden. Und wie haben sie ihn am Ende gebunden? Wie ist er denn wirklich gebunden worden? Waren es die Seile, die ihn festgehalten haben, oder was war es? Seele. Wir haben ihn in der Seele gebunden. Weil er sich an diese Frau gebunden hat, hat er sich gebunden und dann war er gebunden. Und das war's. Und dann sitzt er tatsächlich im Gefängnis. Versteht ihr das? Das ist ein unglaubliches Bild, aber es ist genau das Bild, was wir hier haben. Wir haben Sünde und wir leben in Sünde. Und weil wir in Sünde leben, sind wir Gefangene unserer eigenen Sünden, unserer eigenen Gewohnheiten. Unsere Fehler. Manchmal nennen wir es auch Abhängigkeit, wenn es zu offensichtlich ist. Ne? Aber alle Sünden sind so. Nicht nur Rauchen und solche Sachen machen uns abhängig. Alle unsere Sünden machen uns abhängig. Weil das sind Gewohnheiten, die wir uns angewohnt haben und sie sind falsch. Und wir müssen sie uns abgewöhnen. Und das ist, dann gibt es halt Entzugserscheinungen manchmal. Weil uns das Gift der Sünde fehlt. Wir sind ja so dran gewöhnt. Aber das bindet uns und das ist, was uns nicht bewusst ist meistens. Aber ihr seht hier das Bild, was die Bibel zeichnet über diese Gefangenschaft und dieses Binden und diese Befreiung dann. Das hat in erster Reihe mit unserem Denken zu tun. Mit unserer Seele. Da wirst du gebunden. Wenn du sündigst, dann bindet dich ja niemand mit den Händen, oder? Gut, es kommt darauf an, wie du sündigst, aber normalerweise. Aber du wirst jedes Mal, wenn du sündigst, wirst du in deinem Kopf gebunden. Jemand verbindet das. Und der macht dich zu einem Gefangenen. Und du musst befreit werden. Und dieser Psalm sagt es wunderbar, sagt, unser Herz wird durch Strafe gebeugt, weil Gott es zulässt, dass wir dann machen, was wir wollen. Und dann erlebst du halt die Konsequenz von dem, was du gemacht hast und dann quälst du nicht mehr. Und dann willst du zurück zu Gott, wie der verlorene Sohn. Und dann sagt er hier, so dass sie da lagen und ihnen niemand half, da schrien sie zu dem Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Also zuerst rettete er dich nicht aus der Gefangenschaft, sondern aus der Angst vor der Gefangenschaft. Kannst du dir vorstellen, im Gefängnis zu sitzen und keine Angst zu haben? Wir können das, weil bei uns im Gefängnis geht's ganz gut zu. Aber bei den römischen Gefängnissen zur damaligen Zeit, da kommt man nur rein. Aber raus kommt man nur, wenn man stirbt oder zu Tode gebracht wird. Das war's. Das ist eine komische Sache bei uns. Wir haben so ein bisschen eine sehr lockere Vorstellung von Gefängnis, weil bei uns sieht es ein bisschen anders aus, Gefängnis, als damals. Aber so ist das kulturell. Aber ihr seht das Bild, was wir haben in der Bibel, in der ganzen Bibel, überall dieses Bild von Binden und Lösen. Es hat irgendwas mit Gefangennehmen zu tun oder Befreien. Also wenn gebunden wird, dann wird jemand gefangen genommen. Und wenn befreit wird oder gelöst wird, dann wird jemand befreit. Jetzt ist die Frage, von was? Weil der Text in Matthäus sagt ja, was du auf Erden binden wirst, also gefangen nehmen. Das ist auch im Himmel gebunden. Und was du auf Erden lösen oder befreien wirst, das ist auch im Himmel befreit. Was ist das? Und da müssen wir uns jetzt an Jesus wenden, weil er hat es ja gesagt. Und schauen, was er sagt, was es heißt. Geht mit mir in Matthäus, Kapitel 12. Matthäus, Kapitel 12. Und es ist ein schöner Text, den ihr kennt wahrscheinlich. Matthäus, Kapitel 12, das ist vor Kapitel 16, wo er gesagt hatte, das, was ihr auf der Erde binden und lösen werdet, das ist auch im Himmel gebunden oder gelöst. Lest mit mir in Matthäus Kapitel 12 ein bisschen die Geschichte. Und zwar, ab welchem Vers müssen wir lesen? Ab Vers 14. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat wieder, um ihn umzubringen. Jesus aber, dass er es merkte, zog sich von dort zurück und es folgten ihm viele nach und er heilte sie alle. Also er hat Leute geheilt und er gebot ihnen nicht, offenbar zu machen. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht zanken noch schreien und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, und er zitiert ja aus dem Jesaja, ja, und ein glimmenden Loch wird er nicht auslöschen, bis dass er das Gericht zum Sieg ausführe und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme redete und sah. Jetzt müssen wir aufpassen, weil was ist jetzt passiert? Jetzt kommt einer zu ihm und der war besessen. Ist das ein Freier oder ein Gefangener? Gefangener. Und jetzt wird er, was wird mit ihm gemacht? Er wird befreit. Er wird befreit. Weil er kann jetzt wieder reden. Und es wird ja gesagt, er war blind und stumm, auch noch. Also er ist auch physisch gefangen und zurückgehalten von seiner physischen Existenz. Auch da wird er befreit. Und das Volk erstaunte und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Und da fängt das Problem nämlich an, weil der Sohn Davids ist eine Gleichung für den Messias, der uns erlösen soll. Der wurde der Sohn Davids genannt, in den ganzen Prophezeiungen im Alten Testament. Also wenn jetzt das Volk da steht und sie sehen, was Jesus tut, dann sagen sie, ist es nicht der Messias, der Sohn Davids, der in den Prophezeiungen immer so heißt, ne? Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten hören das. Jetzt geht's los. Ja, jetzt schaut euch die Geschichte an. Und als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Wir sagen, der kann es nicht sein, weil er treibt die Dämonen durch was aus? Komm. Durch den Obersten der Dämonen. So, das ist jetzt die Erklärung der Pharisäer, damit er nicht als Messias dasteht und das Volk nicht glaubt, er werde Messias, sagen sie, der hat die Dämonen ausgetrieben durch den obersten Dämon. Baal heißt Herr und Sevul ist eine Art von Prinz, Herr der Prinzen. Im Neuen Testament wird ein Witz draus gemacht. Und statt Sevul zu sagen, sagt er Sevuv. Und Sevuv heißt Fliegen. Fliegen. Ja? Herr der Fliegen, das ist eigentlich so, Herr des Mists, wollte er eigentlich sagen. So. Das ist so eine Art Redewendung. Das ist eine Art Witz, die im Neuen Testament gemacht wird über diesen Herrn. Ja? Ach, der Herr, ja, Herr der Fliegen. Aber das ist, was die Anklage ist gegen Jesus. Er hat die Dämonen durch andere Dämonen ausgetrieben. Jetzt schaut mal, was Jesus antwortet. Da aber Jesus ihre Gedanken merkte, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird veröden, und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Ein Reich, was in sich geteilt ist, besteht nicht. Das heißt, diese Uneinigkeit unter den Dämonen, das ist eine Vorstellung, die wir haben manchmal. Ne? Da aber Jesus ihre Gedanken merkte, hat er das gesagt. Ja, jedes Reich, jede Stadt, jedes Haus, was in sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen. Der nächste Vers. Wenn nun ein Satan den anderen austreibt, so ist er mit sich selbst uneins. Wie kann dann sein Reich bestehen? Und wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Weil die haben das auch gemacht. Er sagt, wenn ich das mache, wie macht ihr das? Also er sagt nichts anderes als, ich könnte euch genauso anklagen, dass ihr, wenn ihr die Geister austreibt, das genauso macht. Und dann ist 1:1. Und wie geht's jetzt weiter? Und dann kommt die Erklärung, die Jesus weiterhin gibt. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Das ist jetzt der große Kontrast. Oder wie kann jemand, und das ist jetzt die große Erklärung, in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet, sagt der Text. Wer ist der Starke? Und wer ist das Haus? Was ist das Haus? Komm, jetzt müssen wir den Text verstehen. Jesus spricht in Bildern, aber wir müssen die Bilder jetzt in Realität übersetzen. Weil die Realität ist ja die, die uns berichtet worden ist davor. Da kam ein Besessener, der ist von Jesus befreit worden, von seiner Besessenheit und von seinen körperlichen Schwächen. Okay? Jetzt spricht Jesus über genau das, was dort passiert ist, weil das ist das Thema. Wie hat er das gemacht? Hat er das gemacht durch irgendwelche Dämonen oder wie hat er das gemacht? Und er erklärt jetzt, was er gemacht hat, und er sagt, kannst du in das Haus eines Starken reingehen und machen, was du willst? Nein, kannst du nicht. Du kannst nicht einfach reingehen und machen, was du willst. Du musst zuerst was machen? Du musst den Starken binden. Wer ist der Starke? Wer ist der Starke in dieser Geschichte? Der Teufel und der Dämon, der diesen armen Menschen gequält hat und gebunden hatte. Den hat er gebunden. Und dann hat er in dem Haus Ordnung gemacht und den armen Menschen freigemacht. Versteht ihr? Jetzt hat er im Haus aufgeräumt und der arme Mensch ist jetzt frei. Jetzt der eine ist gebunden worden und der andere ist gelöst worden oder befreit worden. Ist das das Bild? Was heißt binden und lösen? Komm. Was heißt binden und lösen? Was ihr auf Erden binden werdet, ist auch im Himmel gebunden. Worum geht's hier? Ja, diese Bindung hat mit Sünde und Dämonen zu tun. Ganz konkret, ganz konkret. Unglaublich, oder? Das ist, was der Text heißt. Er hat nichts mit Gemeinde zu tun und Autorität der Gemeinde. Er hat damit zu tun, dass die Autorität der Gemeinde nicht auf Menschen, sondern auf den Starken anzuwenden ist, der den Menschen kontrolliert. Und wer ist der Starke? Und dann sagt das Neue Testament zu uns, das Wort Gottes ist wie ein Schwert und es ist stark gegen alle Festungen, die sich erheben gegen den Gehorsam Jesu Christi. Nehmt jeden Gedanken gefangen. In den Gehorsam Christi, sagt er dann. Versteht ihr das? Das heißt, es ist ein geistiger Kampf, weil die Bande, das haben wir ja auch im Alten Testament schon gesehen, die sind wo? Die sind nicht hier. Die sind in unserer Seele. Da sind wir gebunden an die Sünde. Und da wirst du auch befreit. Und das, was dich gebunden hat, wird selbst gebunden. Und wer macht sowas? Wer macht das, dass während du sündigst, bekommt Satan Autorität über dich und dann, was macht er dann? Dann schickt er einen seiner Engel los, einen seiner Dämonen, und was machen die? Die beschäftigen sich jetzt mit dir. Und die binden dich. Dann holen sie den Gedanken wieder hervor und du drehst ihn nochmal um und nochmal um und am Ende bist du Gefangener deiner eigenen Ängste. Und deiner Befürchtungen. Und dann bist du fertig. Und wenn dich dann niemand rausholt, dann bleibst du dort. Und keiner ist da, der dich zurückhalten würde, wenn du denn aufstehen könntest und gehen könntest. Und das geht so weit in der Bibel, dass wir sogar den Tod in dieser Art und Weise behandelt sehen. Das heißt, Jesus spricht über den Tod genauso, als wenn der Tod ein böser Starker wäre, der irgendjemanden gefangen hält. Und dann geht er einfach hin und sagt, komm raus aus dem Grab. Ich habe mich immer gefragt, wenn da irgendeiner liegt und der ist krank und Jesus soll ihn heilen und er kann nicht mal gehen und er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Was hat denn der sich dabei gedacht, wenn er noch nie gegangen ist? Versteht ihr? Da musst du erst mal Glauben haben, dass das überhaupt geht, wenn du es noch nie gemacht hast. Versteht ihr? Das ist, warum wir Glauben brauchen und ohne Glauben funktioniert es nicht. Aber es ist ein Kampf, der in uns stattfindet. Der findet nicht irgendwo außen statt. Niemand kommt und bindet dich wirklich. Du bist im Geist gebunden durch deine Sündigkeit. Und du wirst dann Gefangener deiner eigenen Gewohnheiten, deiner eigenen Probleme. Und du kommst da nicht raus, bis nicht jemand sagt, komm raus, steh auf, mach was. Und dann musst du glauben, dass es geht. Und du hältst dich an Gott fest und dann gehst du raus. Und alles geht. Aber dafür muss der, der dich gebunden hat, der Starke, gebunden werden. Und du musst gelöst werden oder befreit werden. Und wenn das die Jünger auf der Erde machen, ist es im Himmel genauso. Versteht ihr das? Das ist, was es heißt. Wenn jemand von Dämonen befreit wurde auf der Erde, der ist im Himmel genauso frei. Und wenn der Dämon auf der Erde gebunden worden ist, wird er dann befreit, wenn Jesus wiederkommt oder was? Nee, ganz im Gegenteil. Jetzt kommen wir auf die Endzeit hin und dann merkt ihr, in der Endzeit sieht die Geschichte nochmal anders aus, weil jetzt wird der Spieß umgedreht. Das ist, was wir in der Prophezeiung auch gesehen haben. Dass Gott sagt, es kommt der Tag, da drehe ich das um. Das finden wir auch immer wieder in Jesaja, in Jeremia, dass er sagt, die, die dich gefangen haben, die nehme ich jetzt gefangen. Und wir sehen, dass uns dann berichtet wird, geht mit mir in die Offenbarung. Offenbarung Kapitel 20. Und dort, von Anfang an. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte einen Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Jetzt, was hat dieser Engel vor, wenn er eine Kette in der Hand hat? Der wird etwas binden, ne? Den stärksten von diesen ganzen Starken, die die Menschheit quälen bis heute, nimmt er jetzt gefangen und bindet ihn. Versteht ihr? Das ist, was uns der Text sagt. Jetzt lest mal. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, welche der Teufel und Satan ist, und band ihn auf 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihn, damit er die Völker nicht mehr verführt, bis die 1000 Jahre vollendet werden. Und nach diesen muss er auf kurze Zeit losgelassen werden. Und dann wird er gerichtet. Er kommt jetzt in Untersuchungshaft. Und jetzt wird alles überprüft. Dauert 1000 Jahre, weil er so viel Mist gebaut hat. Und wenn wir fertig sind und alles geprüft ist, dann ist Schluss. Jetzt wird das umgedreht. Ihr merkt, dass dieses Bild von Binden und Lösen eigentlich in der ganzen Bibel hindurch, und wir haben das immer wieder gesehen, es hat das damit zu tun, dass Leute gefangen waren und die werden befreit. Und als Jesus darauf hinaus gefordert wird, zu erklären, wie er einen Menschen von Dämonen befreit hat, hat er genau diese Erklärung gegeben, hat gesagt, ich gehe in das Haus rein, dann nehme ich den Starken gebunden und dann habe ich in dem Haus Ordnung gemacht. Und den armen Menschen, der gefangen war, der ist jetzt wieder frei. Und diese Autorität wird der Gemeinde gegeben. Die Jünger gehen dann 2 und 2 hinaus und dann kommen sie zurück und erzählen, was passiert ist. Könnt ihr euch erinnern, was der Text sagt, was dort passiert ist? Was erzählen die? Die erzählen, unglaubliche Sachen passieren. Die Leute werden geheilt und die Geister. Das ist der große Kampf. Wir vergessen das. Wir vergessen das immer wieder. Und obwohl das Neue Testament erinnert uns immer wieder dran, du kämpfst nicht mit Fleisch und Blut, du kämpfst mit den Gewalten, die diese Welt beherrschen. den Gewalten, die diese Zeit beherrschen oder diese ja. Das ist richtig. In dieser Zeit herrscht auf dieser Erde ein Starker und seine ganzen Agenten und die tun nichts anderes, als Menschen gefangen zu nehmen. Und die machen das nicht mit Seilen und mit Ketten. Die machen das in deinem Kopf mit Binden. Die machen das in unserer Seele. Wann haben sie die Gelegenheit dazu? Die Bibel sagt es. Wenn wir in Sünde leben. Dann kriegen sie die Gelegenheit dazu, uns zu binden. An unsere Sünden und an unsere Gewohnheiten und so weiter. Das heißt, umso weniger wir damit zu tun haben, umso weniger hat er Gelegenheit, uns zu binden und wir werden freie Menschen. Um welche Art von Freiheit handelt es sich hier? Das ist die große Frage, die sich auch Luther stellen musste. Denn sie hatten zu ihm gesagt, du hast nicht die Freiheit zu machen, was du willst. Die Kirche entscheidet. Und ihr könnt euch ein Schriftstück durchlesen, das ich euch sehr empfehlen kann. Das hat Luther geschrieben. Das war seine Verteidigungsrede, die er gehalten hat dort. Ja, ihr erinnert euch sicher an diese Szene, wo er dann zu Gericht gerufen wird und dann sagt er, hier stehe ich, das kennen alle. Aber was hat er denn eigentlich dort gesagt davor, vor diesen ganzen Sachen? Das könnt ihr alles nachlesen in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Wo er erklärt, das anhand der Bibel, dass wenn ich gehorchen würde, nur weil es die Kirche sagt, wird es doch nicht gültig sein vor Gott, weil es nicht aus dem Geist ist. Das hilft mir gar nichts. Gott hat mir die Freiheit gegeben, in meinem Gewissen so zu leben, wie ich leben möchte. Und nach diesem Gewissen zu leben, wird von Gott gerichtet, nicht von euch. Aus dem Grund stehe ich vor euch in absoluter Freiheit. Und der Christ ist der freieste Mensch, den es geben kann. Denn er ist keinem untertan als nur Gott. Und gleichzeitig ist er ein Gefangener aller, weil er in allen Dingen das berücksichtigt, was Gott über die ganze Welt gesagt hat und für alle Diener sein soll. Lest es, es ist sehr interessant, was er sagt. Und das hat in Deutschland eine Revolution aufgerufen übrigens. Da hat er dann gesagt, stopp, so habe ich das nicht gemeint. Ich habe über geistig befreien gesprochen. Nicht, dass sie jetzt die Gabel in die Hand nimmt, wie die Bauern das dann gemacht haben und auf die Straße gehen. Das ist nicht, was er gemeint hat. Aber ihr seht, es ist ein geistiger Kampf um Freiheit. Und auch über Ideen und über Dinge zu sprechen. Ich meine, haben wir heute Freiheit, über alles zu sprechen oder nein? Oder wird es zensiert? Versteht ihr? Das sind zwei Ideen in der Welt. Die einen sagen, die Welt wird besser, wenn wir alles kontrollieren und in Ordnung bringen. Und die dummen Leute, die sich nicht verteidigen können, die verteidigen wir dann. Ist doch besser für alle. Zum Wohle aller. Es wird immer zum Wohle aller gemacht. Auch die Juden wurden zum Wohle aller ausgerottet in Deutschland. Bitte vergesst das nicht. Es ist immer zum Wohle aller. Auf der anderen Seite die Idee Gottes, der dich zwingen könnte, das zu tun, was er will. Aber er macht's nie. Er macht es nicht. Ein Mensch kann dich gar nicht zwingen, so zu denken, wie er will. Kann er gar nicht. Und trotzdem versuchen sie es. Und Gott kann es, aber er tut es nicht, weil er dir die Freiheit gibt und sagt, du musst entscheiden, nach deinem Gewissen. Das gilt dann. Was hat das für einen moralischen Wert, wenn du Danke sagst, weil jemand sagt, sag Danke? Was hat das für einen moralischen Wert, dass jemand sagt, gib etwas und dann gibst du etwas? Versteht ihr? Was hat das für einen moralischen Wert? Aber das ist, wo wir heute angekommen sind. Der Staat sagt, gib etwas, also nimmt er dir was und gibt's den anderen. Gut. Zum Wohle aller. Oder? Versteht ihr, dass die ganze moralische Struktur, die Gott in unsere Interaktionen zwischenmenschlich gelegt hat, ist weg. Der gibt, hat nichts davon. Weil er es nicht mit Freuden und von seinem Herzen getan hat. Und der bekommt, der fühlt sich auch nicht dankbar, weil es ihm ja zusteht. Und dann sind wir da, wo wir heute sind. Ist es jetzt besser oder schlechter als vorher? Sieht die Welt jetzt besser aus oder schlechter als vorher? Das ist immer die Frage. Wie machen wir die Welt besser? Komm, hat irgendeiner eine Idee? Die Bibel schlägt uns was vor? Welche Welt? Eine Welt in Freiheit, wo jeder machen kann, was er will, und dann zeigt sich, ob das, was er gemacht hat, gut war oder nicht. In den Konsequenzen seines Handelns, oder nicht? Aber das kannst du auch nicht machen. Weil wenn die Konsequenzen zu offensichtlich sind, dann ist das unangenehm. Das ist diskriminierend, weil die Konsequenzen diskriminieren zwischen richtig und falsch. Ja. Das richtige Handeln wird von Gott gesegnet und das falsche eben nicht. Das ist die Welt, in der wir leben. Liebe Leute, wir gehen auf ein Ende zu, das die Bibel uns berichtet, wo wir in unserem Herzen eine Entscheidung treffen müssen. Für wen fürchtest du dich mehr? Vor dem, was die Menschen sagen, oder vor dem, was Gott sagt? Weil das, was Gott sagt und das, was die Menschen sagen, das ist schon lange in Spannung miteinander. Die Bibel sagt es uns ja, dass die Könige der Welt den Herrscher des Himmels und seinen Gesalbten nicht mögen. Ja? Aber das wird sich zuspitzen. Ja? Das wird sich prophetisch zuspitzen. Und es wird so weit kommen, dass die Gesetze, die diese Welt macht, den Gesetzen, die Gott macht, komplett entgegengehen. Und dann musst du dich entscheiden, wem gehorchst du jetzt? Weil wenn du dem nicht gehorchst, dann macht der dir was. Und wenn du dem nicht gehorchst, macht der dir was. Jetzt musst du dich entscheiden, wem du mehr fürchtest. Fürchtest du Gott mehr oder irgendjemand anders? Und es geht nicht um Impfungen und Masken und so ein Zeug. Darum geht's nicht. Das hat nichts mehr damit zu tun. Es hat damit zu tun, wie du dich selbst siehst als Geschöpf Gottes. Wem bist du verantwortlich? Vor wem musst du dich verantworten? Vor Gott oder vor dem Staat? Und insoweit es geht, sollten wir nicht ununtertan sein. Also nicht einfach rebellen. Das tut niemandem was Gutes. Das heißt, auch da nicht einfach den Staat umstürzen und Revolution. Da hat auch der Luther gesagt, nein, so ist das nicht gemeint. Die Christen sind nicht dazu aufgerufen, ja? Wozu sind wir aufgerufen? Aber geistig zu kämpfen, um Prinzipien. Welche Prinzipien? Gottes Prinzipien, nicht unsere. Du kannst dir ja selber mal Gedanken machen, auf welche Ideen kommst du, wenn du die Gemeinde vereinen möchtest. Wie machst du das? Könnt ihr im Neuen Testament nachlesen, wie Gott es macht. Er macht es folgendermaßen. Jeder Mensch in der Gemeinde ist dem Heiligen Geist untertan und dadurch sind sie alle geeint. Das ist die Einigung. Nicht, weil irgendeiner da ist und sagt, hey du, nicht aus der Reihe tanzen, komm. Sondern derselbe Geist ist in uns. Und wie ist die Gefangenschaft? Ist es nicht auch ein Geist in uns? Versteht ihr das? Das ist der große Kampf, ist zwischen was? Es geht in einer einzigen Frage. Welcher Geist beherrscht dich? Ist es der Geist Gottes oder ist es irgendein anderer Geist? Welcher Geist es auch immer ist, er wird aus dir etwas machen, das entweder frei ist oder gefangen ist. Wenn es der Geist Gottes ist, dann wirst du dich entwickeln und du wirst frei sein. Und wenn es ein anderer Geist ist, dann wirst du nicht freier, sondern gefangener. Und Satan hat so tolle Ideen, die klingen immer so gut, wenn man sie auf erstes hört. Und dann machen sie sich zum Gefangenen. Das merken wir gar nicht, wie das ist, weil es hier passiert. Und dann bist du fest. Du kannst dich gar nicht mehr rühren und weißt nicht mehr warum. Und es liegt an einer Überzeugung oder an einem Glauben, den du dir angeeignet hast, durch den Einfluss der bösen Geister. Und du brauchst jetzt zum Austausch den Einfluss des Geistes Gottes, damit du wieder befreit wirst. Weil der Geist Gottes die Fähigkeit hat, in das Haus hineinzugehen, den Starken, der dich gefangen hält, zu binden und den armen Menschen, der ich bin, zu lösen und zu befreien, sodass wir auch im Himmel frei sind. Und dafür müssen wir Gott dankbar sein, dass er das gemacht hat. Gott will uns nicht durch Revolutionen stärken. Ja? Was haben die Juden erwartet? Jesus kommt, der Messias kommt. Und die Jünger haben gesagt, jetzt wird er König. Und dann hauen wir den Römer einen auf den Dez und dann ist gut. Nein! Das ist nicht die Art von Freiheit. Versteht ihr das? Das ist nicht die Art von Freiheit. Er holt uns nicht aus dieser Welt raus, aber in dieser Welt, in deinen innersten Kampf, wirst du frei sein. Du wirst lernen, als freier Mensch zu gehen, als freier Mensch zu entscheiden, dein Gewissen zu verwenden, weil das verantwortest du vor deinem Gott am Ende der Zeit. Und du gibst durch diese Entscheidung eine Stimme ab. Und die drei Engel stehen auf und sagen das. Gib deine Stimme ab. Doxa im Griechischen heißt eine Stimme abgeben in einem Gericht. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das ist die Übersetzung im Deutschen, die Ehre. Stimmt für ihn, denn er ist der, der alles geschaffen hat. Und unterwirf dich nicht dem Zeichen des Feindes, weil es wird dich gefangen nehmen. Das ist die Entscheidung. Möge der Herr uns die Kraft geben, uns an seinen Geist zu hängen und alle anderen Geister von uns fern zu halten, indem wir nicht in die Gruben treten, die die Sünden sind in unserem Leben, die uns dann behindern, frei zu bleiben, sodass wir keine Gelegenheit bieten, dem Feind uns noch weiter zu binden. Wir sind gebunden genug mit den Problemen, die wir haben, oder? Wollen wir nicht befreit werden von denen? Wollen wir nicht lernen, freier zu denken, besser zu, versteht ihr, was ich meine? Wollen wir nicht von Jesus befreit werden, zu Menschen werden, die unabhängig und frei denken und entscheiden in ihrem Gewissen, wem sie gehorchen wollen und was sie tun wollen? Ja? Und nicht mit Bosheit gegenüber unseren Mitmenschen, weil wir sind alle in derselben Situation. Bruder, du meldest dich immer wieder, bitte. Was hat er zu Petrus gesagt? Der Text sagt, was ihr auf Erden binden werdet. Na, er hat sich mit Petrus unterhalten, aber die sind ja alle da. Und er hat aber nicht zu Petrus gesprochen, weil er sagt ja ihr. Also ich meine, wenn wir jetzt in einer Gruppe stehen und ich unterhalte mich mit ihm, ja? Und dann sage ich was für alle, sage ich dann ihr, nicht er. Ja? Das ist, was Jesus gemacht hat, nichts anderes. Nein, der Petrus, genauso wie alle anderen Jünger, bekommen die Autorität, diese Geister zu binden und die Leute zu befreien. Was sie auch getan haben. Und das haben sie alle erlebt. Haben sie auch alle berichtet. Nicht nur der Petrus. Versteht ihr? Die Autorität, von Geistern zu befreien, die jemanden gefangen halten, die haben sie alle bekommen. Nicht nur Petrus. Ja? Das ist wichtig, dass wir das sehen. Was wird am Ende der Zeit passieren? Dasselbe. Diese Vollmacht, die in den Jüngern war, die wird wieder da sein. Ich meine, heute machen wir das auch noch. Wir legen Hände auf die Pastoren. Und sie haben in gewisser Weise eine Vollmacht, ja? Aber es ist nicht dasselbe wie bei den Jüngern, ja? Das wissen wir auch. Nicht dasselbe. Aber am Ende der Zeit wird das genauso sein. Genauso sein wie zur Zeit der Jünger. Die Frage der Vollmacht ist dann kein Problem mehr, von wem du zugehörig bist und von wem du ein Papier hast, sondern es wird sichtbar an den Zeichen. An dem, was du tust, wird bewiesen, was für eine Vollmacht du hast. Denn als Jesus gefragt wurde, mit welcher Vollmacht predigst du uns denn und erzählst uns was? Was hat er da gesagt? Könnt ihr euch erinnern? Was hat er da gesagt? Er hat gesagt, Gegenfrage, wenn ihr mir erklären könnt, warum der jetzt laufen kann, dann erkläre ich euch, mit welcher Autorität ich was sage. Okay? Klar? Und die Frage war dann, da war dann Schluss, da war nichts mehr, da haben die nichts mehr gesagt. Ja, und heute ist es so, man kann vieles sagen, aber es ist nicht dasselbe. Aber am Ende der Zeit wird Gott genau diese Klarheit schaffen. Es wird Menschen geben, die Gabe bekommen, genauso wie es steht in Joel und in vielen anderen Texten, dass der Geist Gottes wieder Vollmacht ausgegossen wird über die Gemeinde und wir werden Leute unter uns haben, die genau das tun. Und dann wird es dann keine Frage mehr geben, ob das jetzt von Gott ist oder, versteht ihr? Ist ganz klar. Gut. Das wirft jetzt viele Fragen auf, ich weiß. Aber wenn ich euch zum Denken gebracht habe und dazu vielleicht ein bisschen mehr zu studieren und zu prüfen alles, ihr müsst nicht mit mir einverstanden sein. Wenn ihr aber alles prüft und studiert und dabei betet, dann werdet ihr auf jeden Fall daran bereichert werden und gesegnet werden. Und das habe nicht ich euch versprochen, sondern Gott. Und das war's. Gut. Ich möchte, dass wir gemeinsam singen und dann beten wir. Komm.